qu'est-ce que c'est? Attaque, attaque. Tout le monde raconte. Attaque, attaque. The people of Seattle. Attaque, attaque. Ciao, Manu, ciao. Que corazón, mi corazón.
Que corazón, mi corazón. Que corazón, mi corazón.
Que
corazón,
mi
corazón.
What time is it?
Que corazón, mi corazón.
5:12?
Que corazón, mi corazón.
5:12?
Que corazón, mi corazón.
12:11?
Que corazón, mi corazón.
10:10?
Que corazón.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe einer Sendung von Radio Attack auf Radio Korax 95,9 MHz. Es ist die April-Ausgabe. Es gibt sehr interessante und spannende Themen, zum Beispiel.
Also es geht um Krieg und Frieden, das ist das Hauptthema und wir bringen eigentlich nur Themen zum Krieg und Frieden, Norbert, was anderes haben wir gar nicht dabei. Also es geht ein Beitrag von Alexandra Kollontai, der russischen Revolutionären, zu den Kriegsursachen, nämlich Ursache ist der Kapitalismus.
Und einen Aufruf von internationalen Ärzten zur Verhinderung des Atomkrieges.
Es folgt ein Beitrag, den die Silke bringt. Wir haben auch einen Beitrag zur Gewaltfreiheit, ein aktuelles Thema, wie wir finden. Dazu ein Beitrag von Theo Spiegel, einem Politologen und Moraltheologen, der sich in der Friedensforschung betätigt hat und einige Erkenntnisse zu bringen hat. Ja, und dann noch ein kleiner Beitrag zur Frage, soll die Ukraine der EU beitreten und welche Konsequenzen hat das?
Lasst euch überraschen, es lohnt sich dran zu bleiben. Gute Unterhaltung.
Alexandra Kollontai, geboren 1872, gestorben 1952. Hat sich schon sehr früh mit den Ursachen eines Krieges befasst und sieht den Krieg im Kapitalismus. Alexandra Kollontai war eine russische Revolutionärin, Diplomatin und Schriftstellerin. Sie war die erste Ministerin und Botschafterin der jüngeren Geschichte. Kollontai setzte sozialreformerische Ideen in ihrer Zeit als Volkskommissarin um und engagierte sich für eine stärkere Bedeutung der Frau in der russischen Gesellschaft. Thema war insbesondere die Freiheit der Frau ohne Mann. Sie kritisierte wiederholt die Führer Lenin und Stalin. Im Folgenden hören wir einen Beitrag von ihr zur Frage der Ursachen des Krieges.
Es folgen Textausschnitte aus dem 2022 im Dietz Verlag erschienenen Buch Alexandra Kollontai oder Revolution für das Leben, herausgegeben von Katharina Volk.
Über Krieg aus dem Tagebuch 1914. Russland ist der Krieg erklärt worden. Mein Herz krampft sich schmerzhaft zusammen. Mir ist, als würde ringsum alles finster. Nun ist es da, dieses Grauen, das sich all diese Tage wie ein drückender Albtraum auf uns zubewegte. Der Weltkrieg. Das ist keine Gefahr mehr, sondern Tatsache, Wirklichkeit. Mit jeder Stunde sinkt die Hoffnung, dass der Krieg noch abgewendet wird. Jahrelang haben Sie, die Kapitalisten der verschiedenen Länder, zum Kriege gerüstet. Milliarden an Geldern des Volkes für diese Rüstungen ausgegeben. Wohin kamen in allen kapitalistischen Ländern die Volksgelder? Für Schulen? Für Krankenhäuser? Für Arbeiterversicherung? Für Verbilligung der Wohnungen der nicht besitzenden Klassen? Für Verbesserung der Verkehrswege? Für Bodenmeliorationen? Für die Nöte des Volkes? Nichts von allem. Den Krieg führen Räuber um die Teilung der Beute. Die Ursache des Krieges. Nun gut, Der Krieg ist eine elende, niederträchtige Sache. Niemand verteidigt ihn. Aber kann man sich weigern, am Kriege teilzunehmen, wenn nun einmal Krieg ist? Darauf heißt es, eine Antwort finden. Warum ist es denn eigentlich zum Krieg gekommen? Was hat ihn hervorgerufen? Was sind seine Ursachen? Verschieden sind die Ursachen der Kriege. Einmal geht es um Länderbesitz, ein andermal um die Unabhängigkeit des eigenen Landes. Der jetzige Krieg hat aber eine andere Ursache. Ihn hat der Kapitalismus geboren. Kapitalistische Wirtschaft nennt man eine solche Wirtschaft, wenn sich in einem Lande ein kleines Häufchen Leute, alle Kapitalien, Fabriken, Grundbesitz untereinander aufgeteilt hat, während alle anderen nur ihre Arbeitskraft besitzen, die sie ihrem Arbeitsherrn, dem Kapitalisten, Fabrikanten, Grundbesitzer, dem Eigentümer verkaufen. Bei einer fortgeschrittenen Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft wird es dem Kapital bald im eigenen Lande zu enge. Um höhere Gewinne, Prozente zu erhalten, ist dem Kapitale notwendig, dass der Markt, das ist das Absatzgebiet der Waren, wächst, sich vergrößert. Es braucht neue Orte, Länder, Kolonien, wo die Kapitalisten ihre angesammelten Kapitalien vorteilhaft unterbringen und die Fabrikanten Rohstoffe beziehen können, das ist das Material für die Herstellung der Waren, wie Metalle, Erze, Baumwolle und so weiter. Was tun? Hat man die wirklichen Ursachen des Krieges und sein Endziel klar erkannt, so taucht eine neue Frage auf. Was soll man jetzt tun? Wie soll man die blutige Metzelei beendigen? Wie soll man das Volk für alle Zukunft vor neuen Streitfällen und Kämpfen der Kapitalisten, vor neuen Kriegen bewahren? Bevor wir auf diese Frage eine Antwort finden, müssen wir uns klar werden. Solange der Kapitalismus existiert, solange noch ein Privateigentum an Grund und Boden, Fabriken und so weiter besteht, solange sich die Staatsbürger in Besitzende und Besitzlose, in Kapitalisten, die die Macht im Staate in der Hand haben, und rechtlose Lohnarbeiter teilen, solange die Kapitalisten um ihre Gewinne auf dem Weltmarkt miteinander kämpfen werden, solange sind Kriege unausbleiblich. Die Kriege werden erst dann aufhören, wenn die Macht der Kapitalisten gebrochen, wenn den Besitzenden und Ausbeutern die Möglichkeit genommen sein wird, dem Volke zu schaden und es auf dem Weg blutiger Zusammenstöße zu bringen. Den Krieg gebührt nur die ungerechte, kapitalistische Gesellschaft. Um den Krieg zu beseitigen, muss man einen Umbau der Gesellschaft vornehmen. Um die Kriege zu beseitigen, muss man alle Fabriken und Industrieunternehmungen den Herren Kapitalisten, das Land den Großgrundbesitzern nehmen. Gruben und Schächte den Privatbesitzern, die Banken den Kapitalisten und all diese Reichtümer verwandeln in Eigentum des gesamten Volkes. Genosse, Arbeiter, einfacher Soldat der feindlichen Armee. Ich weiß jetzt, nicht du bist mein Feind. Reiche mir die Hand, Kamerad. Wir sind beide Opfer des Betruges und der Gewalt.
Wir beziehen uns jetzt auf einen Aufruf der Organisation IPPNW, dem Verband Internationaler ÄrztInnen für die Verhütung des Atomkriegs. Der Angriffskrieg von Wladimir Putin und die Invasion russischer Truppen stellen eine eklatante Verletzung des Völkerrechts dar. Wir begrüßen die Resolution der UN-Vollversammlung vom 2. März 2022, die den russischen Einmarsch auf das Schärfste verurteilt und Putin zum Ende seiner Aggression aufgefordert hat. Wir brauchen jetzt einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine. Es darf keinen Abbruch diplomatischer Beziehungen geben. Die Gesprächskanäle müssen offen bleiben. Wir appellieren an die Bundesregierung, auf alle Maßnahmen zu verzichten, die eskalierend wirken können. Russland muss seine russischen Truppen vollständig aus der Ukraine zurückziehen. Im Gegenzug könnte Russland ein NATO-Aufnahmemoratorium für die Ukraine zugesagt werden, sowie eine Konferenz über die künftige Sicherheitsarchitektur für Europa. Unsere Solidarität und unsere Herzen gelten den Menschen in der Ukraine, die von den humanitären Folgen von Krieg und Flucht betroffen sind. Entsetzt verfolgen wir die Meldungen, wonach schon viele Zivilistinnen in der Ukraine durch direkte Angriffe getötet oder verletzt wurden. Wir befürchten zudem eine hohe Zahl von Todesfällen, die indirekt verursacht werden durch die Zerstörung der Infrastruktur, Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Wasser- und Stromversorgung, der Kommunikationsnetze und der Transportsysteme. Hinzu kommen Vertreibungen und Fluchtbewegungen. Als Langzeitfolge des Krieges wird es in Europa erneut eine Generation mit posttraumatischen Belastungsstörungen geben, Menschen, die ihr Leben lang an ihren Kriegserlebnissen leiden. Wir treten dafür ein, dass die EU-Außengrenzen für alle Flüchtenden aus der Ukraine geöffnet werden, unabhängig von Hautfarbe, Staatsangehörigkeit und Identität und ohne rassistische Zurückweisung. Der Angriff auf die Ukraine ist unentschuldbar und doch müssen wir überlegen, wie wir die Zukunft gestalten. Unsere Zukunft kann nicht in einer neuen Rüstungsspirale liegen. Wir lehnen das 100 Milliarden Sofortaufrüstungsprogramm für die deutsche Bundeswehr ab und fordern stattdessen mehr Mittel für Krisenprävention, zivile Konfliktbearbeitung und eine sozial-ökologische Transformation. Eine massive Aufrüstung zieht Kraft, Ressourcen und Intellekt von den globalen Herausforderungen ab, wie der Klimakrise und globaler sozialer Gerechtigkeit. Laut dem Weltklimabericht werden die Folgen der Klimakrise schneller eintreten und zerstörerischer sein als erwartet. Der Ukraine-Krieg wirft alle Klimaschutzbemühungen weit zurück. Jeder Krieg ist auch ein Verbrechen an der Umwelt. Wir sehen auch eine weitere Gefahr. Von den 4 ukrainischen Atomkraftwerken mit insgesamt 15 Reaktorblöcken geht eine große Bedrohung für das Leben und die Gesundheit aus. Bei einem Unfall wären die Menschen in ganz Europa betroffen. Gefährdet sind Atomkraftwerke schon dann, wenn wegen Kampfhandlungen nur das Stromnetz lahmgelegt wird oder durch Sabotage beschädigt wird. Wenn dann auch das Notstromaggregat nicht funktioniert, kann der Reaktor nicht mehr gekühlt werden, mit gravierenden Folgen. Selbst wenn der Reaktor nur beschädigt sein sollte und abgeschaltet würde, könnte er sich durch den Verlust von Kühlwasser so stark erhitzen, dass es zu Explosionen käme wie in Fukushima. Eine zusätzliche Bedrohung geht von den Abklingbecken aus, die mit abgebrannten Brennelementen gefüllt sind. Die Möglichkeit für Frieden in Freiheit ist nicht verloren. Solidarisieren wir uns mit dem Widerstand in Russland selbst. Tausende russische Ärztinnen und Gesundheitsfachleute haben einen Appell gegen den Krieg unterzeichnet und lehnen Putins Militärangriffe in der Ukraine entschieden ab. Jeder Krieg verletzt das Menschenrecht auf Gesundheit und körperliche Unversehrtheit in dramatischer Weise. Es ist unsere Aufgabe als Ärztinnen und Gesundheitspersonal, Leben zu retten und vor Schaden zu bewahren. Seit 2014 hat der Krieg in der Ostukraine schon 13.000 Menschen das Leben gekostet. 3 Millionen Menschen mussten flüchten. Wir müssen den Frieden selbst in die Hand nehmen. Am Ende werden nur Diplomatie, kontrollierte Abrüstung und gemeinsame Sicherheit der richtige Weg sein. Die EPPNW fordert von der Bundesregierung, sich für einen Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine einzusetzen, alle Mittel auszuschöpfen, um eine Eskalation in einen Atomkrieg zu beenden, weiterhin für Gespräche offen zu bleiben und sich für den Einsatz von Mediatorinnen stark zu machen. Die diplomatischen Möglichkeiten im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa zu nutzen. Sich in der NATO für ein Aufnahmemoratorium für die Ukraine im Gegenzug zum vollständigen Rückzug der russischen Truppen einzusetzen. sich für eine Konferenz über die künftige Sicherheitsarchitektur Europas stark zu machen, auf eskalierende Reaktionen und eine demütigende Rhetorik zu verzichten, sich für die Aufrechterhaltung des zivilgesellschaftlichen und kulturellen Austauschs mit Russland einzusetzen, das 100 Milliarden Aufrüstungsprogramm für die Bundeswehr zurückzunehmen und das Geld stattdessen für eine beschleunigte Energiewende und eine sozial-ökologische Transformation zu verwenden. Dies ist der Aufruf der IPPNW, der Internationalen Ärztinnen für die Verhütung des Atomkriegs.
Meinen Beitrag spreche ich heute von zu Hause ein. Mich hat Corona erwischt. Die Qualität der Tonaufnahme ist dadurch sicher nicht so gut wie im Studio. Auch nicht, weil meine Stimme nicht so gut ist. Aber es kommt ja auf den Inhalt an. Wir bleiben aufgrund der gefährlichen weltpolitischen Lage beim Thema Krieg und Frieden. Wir möchten aber schauen, was wir selbst tun können, denn die Welt wird weiterhin wie ein Schachbrett behandelt, wo die Mächtigen die Züge studieren, um ihre Vorherrschaft zum Schaden der anderen auszudehnen, wie Papst Franziskus es in einer Rede passend äußerte. Solange das Kapital herrscht, werden Rüstung und Krieg nicht aufhören. Das Zitat stammt aus der Rede Rosa Luxemburgs, die weltpolitische Lage, die sie am 27. Mai 1913 im Felsenkeller in Leipzig hielt. Dort fand am 31. März 2022 ein Antikriegsforum statt. Ziel dieser Veranstaltung war es, all jene zum Austausch und zur Absprache antimilitaristischer Aktionen einzuladen, die es ehrlich meinen mit Abrüstung und Frieden und sich deutlich gegen die politische Linie der Bundesregierung stellen. Liebknechts Losung, der Hauptfeind steht im eigenen Land, trifft auch heute noch zu. Es gab dort durchaus kontroverse Positionen zur Rolle Russlands. Deshalb ist eine klare Analyse und Einschätzung des Konflikts als Orientierungshilfe wichtig, um sich als Friedensbewegung klar zu positionieren und auch in persönlichen Auseinandersetzungen sachlich argumentieren zu können. Angemahnt wurde unter anderem die zunehmende Geschichtsvergessenheit, die sich zum Beispiel durch die Ankündigung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald zeigt. Sie hat angekündigt, dass während der diesjährigen Gedenkveranstaltungen zur Befreiung der Konzentrationslager offizielle Vertreter aus Russland und Belarus nicht willkommen seien. Und das, obwohl Russland die meisten Opfer im Zweiten Weltkrieg zu beklagen hatte und den größten Teil an der Zerschlagung des Hitlerfaschismus und der Befreiung der Konzentrationslager hat. Doch es sollte ja vor allem darum gehen, was wir als Friedensbewegung dem Krieg entgegensetzen können. Es wurde unter anderem vorgeschlagen, herauszufinden, von wo aus Waffen geliefert werden und diese dann versuchen zu blockieren. Und das am besten gemeinsam mit der dortigen Belegschaft. Weiter plädierte ein Verdi-Mitglied für Massen- und politische Streiks, so wie zum Beispiel in Italien, wo Hafenarbeiter eine Lieferung mit Rüstungsgütern blockiert haben. Dazu habe ich unter anderem auf der Internetseite der Roten Fahne Folgendes gefunden. Transportarbeiter in Italien weigern sich, Waffen für den Ukraine-Krieg zu verladen. Am Flughafen Galileo Galilei in Pisa weigern sich Arbeiter seit dem 14. März eine Luftfracht zu beladen, die aus Waffen, Munition und Sprengstoff besteht. Diese Luftfracht war zudem als humanitäre Hilfslieferung für die Ukraine getarnt. Inzwischen schlossen sich auch die Hafenarbeiter im nahegelegenen Livomo dem Protest an. Die dortige Gewerkschaft rief alle Beschäftigten auf, die Verladung von Waffen und Sprengstoff zu verweigern, forderten einen sofortigen Waffenstillstand und Friedensgespräche und rief zu Antikriegsdemonstrationen am Flughafen Pisa auf. Die Boykott- und Antikriegsaktivitäten in Pisa und Livomo gilt es breit bekannt zu machen. Insbesondere in Verdi und der IG Metall, sowie unter den Hafen- und Transportarbeitern in den deutschen Seehäfen, Flughäfen und Güterverkehrsverladestationen. Das Vorgehen der Kolleginnen und Kollegen aus Pisa, Livomo, muss Schule machen. Die DKP Flensburg schreibt dazu noch: In Hamburg haben die Hafenarbeiter noch nichts gelernt, obwohl über den Hamburger Hafen jährlich Rüstungsgüter im Wert von ca. 200 bis 400 Millionen Euro verschifft werden, gibt es zurzeit in den Betriebsratsgremien bei der Hamburger Hafen- und Logistik AG keine Ansätze, dagegen aufzubegehren. Bei Dockers International ist zu lesen, Hafenarbeiter haben schon mehrfach bedeutende Solidarität gegen imperialistische Kriege gezeigt. Beispiele sind die Boykotte im Juni 2021 in Auckland, Mai 2021 in Livorno, aber auch am 1. Mai 2008 in San Francisco gegen den Irak- und Afghanistan-Krieg der US-Regierung unter George Bush. Hafenarbeiterinnen und Hafenarbeiter, Seeleute, Werftarbeiterinnen und Werftarbeiter können eine bedeutende Kraft über die Ländergrenzen im Kampf um Frieden und gegen einen drohenden Weltkrieg werden. Legen wir allen Kriegstreibern das Handwerk. Warum sollte es nicht auch in Deutschland gehen? Den Beschäftigten ist nicht bewusst, welche Macht sie haben. Wie heißt es in dem Bundeslied für den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein aus dem Jahr 1863? Mann der Arbeit, aufgewacht und erkenne deine Macht. Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Damals wurde noch nicht gegendert. Yannis Varoufakis schreibt dazu in seinem Buch Time for Change im ersten Kapitel: Doch egal, wie mächtig die Herrschenden waren, sie waren nie mächtig genug im Verhältnis zur großen Mehrheit der beherrschten Bauern, die in wenigen Stunden das sie ausbeutende System stürzen könnten, wenn sie es schaffen, sich zu verbünden. Ganz nach Marx, Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Die Spaltungen der letzten Jahre wollten genau das verhindern. Es liegt an uns, ob wir das weiter betreiben wollen. Viel Zeit bleibt nicht. Die Bundeswehr erhält 100 Milliarden Euro als Sondervermögen für Investitionen und Rüstungsvorhaben. Und von nun an wird Jahr für Jahr mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes in Aufrüstung investiert. Geld für Bildung, Gesundheit, Kunst, bezahlbaren Wohnraum und vieles mehr ist angeblich nicht da. Nur für den Profit der Konzerne und den Erhalt der Vorherrschaft der Mächtigen. Die Demonstrationen am 1. Mai wären geeignet, diese Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen oder aktuell bei den anstehenden Ostermärschen. Der Ostermarsch in Leipzig ist in diesem Jahr am 16.04. und beginnt 11 Uhr auf dem kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz mit einer anschließenden Demonstration durch die Innenstadt. Organisiert wird das Ganze von Leipzig gegen Krieg. Der Ostermarsch der Bürgerinitiative Offene Heide in Sachsen-Anhalt beginnt am Ostermontag, den 18. April, 11 Uhr in Dolle am Sportplatz. Versucht dort mit Transparenten oder in Gesprächen der Akzeptanz von Waffenlieferungen zu widersprechen. Ich beende diesen Beitrag mit der schon erwähnten Rede von Papst Franziskus am 24. März in Rom. Ich schäme mich für die Staaten, die die Militärausgaben auf 2% aufheben. Sie sind verrückt. Die wahre Antwort besteht nicht in anderen Waffen, anderen Sanktionen, anderen politisch-militärischen Allianzen, sondern in einer anderen Einstellung, einer anderen Weise, eine bereits globalisierte Welt zu verwalten, darin nicht die Zähne zu zeigen, sondern internationale Beziehungen zu knüpfen. Es ist ersichtlich, dass eine gute Politik nicht aus einer Kultur der Macht erwachsen kann, die als Herrschaft und Unterdrückung verstanden wird, sondern nur aus einer Kultur der Achtsamkeit für den Menschen und seine Würde und der Achtsamkeit für unser gemeinsames Haus. Dies beweist sich leider negativ durch den beschämenden Krieg, dessen Zeugen wir sind. Ich denke, dass es für jene von euch, die meiner Generation angehören, unerträglich ist zu sehen, was geschah und was in der Ukraine geschieht. Doch dies ist leider die Frucht der alten Logik der Macht, die die sogenannte Geopolitik noch immer dominiert. Regionale Kriege hat es die ganze Zeit gegeben, hier und dort. Wir befinden uns seit einer Weile in einem dritten Weltkrieg auf Raten. Und nun stehen wir vor einer Dimension, die die gesamte Welt bedroht. Und das Grundproblem ist immer das gleiche. Die Welt wird weiterhin wie ein Schachbrett behandelt, wo die Mächtigen die Züge studieren, um ihre Vorherrschaft zum Schaden der anderen auszudehnen. Dieser Artikel ist am 31. März 2022 in der Jungen Welt erschienen.
Gewalt von Russland in der Ukraine wird von unserer Seite vom Westen her mit Gewalt beantwortet. Eine Diskussion über gewaltfreie Aktion und gewaltfreie Handeln dagegen ist kein Thema. Theo Spiegel, Politologe und Theologe und Inhaber des Lehrstuhls für praktische Theologie an der Universität Vechta und Spezialist im Bereich Friedensforschung und Friedenserziehung, äußerte sich zu gewaltfreien Handeln im Krieg in der Ukraine. Er erinnert an die Erkenntnisse der Friedensforschung und plädiert für eine entschiedene Wende zur Gewaltlosigkeit. Eklatant ist bei Putin die allen Despoten typische Hybris, die Geschichte des Landes im Alleingang lenken zu können und einer gleichsam messianischen Mission menschheitsgeschichtlichen Ausmaßes zu entsprechen. Putin will als ganz Großer in die Geschichte eingehen und dabei bleibt ihm nicht mehr viel Zeit. Schon beginnen sich Klakeure zu distanzieren und machen sich Skepsis und Ablehnung in der Bevölkerung breit. Der militärische Angriff auf die Ukraine und alle damit zusammenhängenden Abläufe zeigen, dass die Zeit, Kriege zu führen, vorbei ist. Krieg, das wissen wir schon lange, geht nicht mehr. Krieg ist von gestern. Dem kommt entgegen, dass wir uns ethisch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt haben. Mit Blick auf diejenigen, denen Gewaltanwendung im Kriegsfall aufgetragen ist, die Soldaten, und diejenigen, die sie erleben müssen, die Zivilisten, müssen wir folgern, dass die Auswirkungen von Gewalt kaum noch zu ertragen sind. Viele Soldaten, die aus den letzten Kriegen zurückgekehrt sind, sind traumatisiert und sehen den einzigen Ausweg im Suizid. In England haben sich nach ihrem Einsatz im Falklandkrieg mehr Soldaten das Leben genommen, als darin gefallen sind. Dasselbe gilt für die US-amerikanischen Vietnam-Veteranen. Rumballern in Kriegsvideos hat nichts mit der Realität eines Krieges zu tun. Wie sollen Menschen, die sich bereits beim Schlachten eines Huhnes abwenden müssen, den Anblick abgetrennter Gliedmaßen, herausquellender Därme und geöffneter Schädel ertragen? Die Fragilität unserer Infrastruktur erlaubt uns nicht mehr, Kriege zu führen. Die Nationen sind weltweit in einer Weise miteinander verflochten, dass sich in diesem Rahmen jeder regionale Brand fast zwangsläufig zu einem Flächenbrand entwickeln muss. Und innerstaatlich? Allein ein großflächiger Ausfall von Elektrizität, auch als Resultat einer Cyberattacke, würde die Gesellschaft in ein heilloses Chaos stürzen. Und für einen Gegenschlag würde das eindeutig auszumachende Zielobjekt fehlen. Die Zeit ist reif, Krieg als ein untaugliches Mittel der Konfliktlösung global zu ächten. Ja, in einer Weise und für immer zu tabuisieren, wie es der Menschheit mit etwa der Sklaverei gelungen ist. Bezeichnenderweise bekommen wir auf dem europäischen Territorium des Ersten und Zweiten Weltkrieges ein hoffentlich letztes Mal überzeugend demonstriert, wie aus der Welt ja irrsinnig der Versuch ist, Konflikte militärisch lösen zu wollen. Dabei erscheinen die Grünen die bahnbrechenden Studien der Konflikt- und Friedensforschung aus den Augen verloren zu haben. Dabei hat die Friedensforschung unzählige historische Beispiele gewaltfreien Widerstandes untersucht und den politischen Entscheidungsträgern die Möglichkeit an die Hand gegeben, ihre Ergebnisse im Hinblick auf aktuelle bzw. zukünftige Konflikte durchzuspielen. Denken wir an 1968. Beim Einmarsch der Warschauer Pakttruppen 1968 in Prag hat es nur wenige Tote gegeben. Militärischer Widerstand wäre sinnlos gewesen. Die Bevölkerung hat als Ganzes Widerstand geleistet und wenn sie nur Straßenschilder vertauscht hat, um die feindlichen Fahrzeuge in die Irre zu führen. Abschreckung ist durch zivile Wehrpolitik ohne Waffen möglich. Dezentrale, gewaltfreie Verweigerung den Besatzern gegenüber ist das Stichwort. Akteure sind nicht nur wehrtaugliche Bürger, sondern jeder Einzelne. Hier hat selbst der Rollstuhlfahrer keine geringere Bedeutung als der wehrtaugliche Reservist. Er oder sie verweigern sich dem Aggressor, missachten kreativ und konsequent seine Anordnungen. Eine Wehrpolitik ohne Waffen verlangt dem Aggressor keinen hohen militärischen Eintrittspreis ab, sondern einen hohen zivilen Aufenthaltspreis und dient gerade dadurch der Abschreckung. Stellen wir uns vor, die Bevölkerung in der Ukraine würde den Besatzern in jeder Hinsicht die Nutzung der Infrastruktur unmöglich machen bzw. erschweren. Sie würde sich im großen Stil administrativen Anordnungen widersetzen, eigene kommunikative Kanäle nutzen, Verkehrsblockaden durchführen, sich in einer gewaltfreien Parallelgesellschaft organisieren, also auf der ganzen Linie zivilen Widerstand leisten. Dabei würden die unzähligen zivilen Akteurinnen und Akteure die Besatzer gezielt und unablässig danach befragen, was sie bewegt hat, in das Land einzudringen und dadurch einen erheblichen moralischen Druck auf den Gegner ausüben. Ein Video zeigt, wie dies eine ältere Dame einem russischen Soldaten gegenüber exemplarisch tut oder sich ein Mann einem Panzer in die Quere stellt. Die Besatzer müssten in vielen Bereichen Kollaborateure gewinnen und beziehungsweise auf Kräfte aus dem eigenen Hinterland zurückgreifen und dort deshalb selbst große Einbußen hinnehmen. In der Friedensforschung spricht man Fraktionierung und meint damit Folgendes. Der Aggressor wird nicht als politischer Monolith verstanden, sondern als ein Verband einzelner Soldaten und Besatzer. Es gilt, diesen Verband in Fraktionen von Menschen zu splitten. Einige werden mitmachen, andere werden ihre Mitarbeit in Frage stellen oder gar aufgeben. Sie tun dies angesichts des gewaltlosen Widerstands. Dies erzeugt die Erkenntnis, dass sie selbst unrechtmäßig handeln und zwingt sie zu Konsequenzen. Die Weltöffentlichkeit würde überdies Zeuge eines eklatanten Unrechts. Der Täter würde sich als solcher selbst entlarven. Er wäre eindeutig der, der mit Gewalt eingedrungen ist. Die Solidarität mit dem Opfer wäre global und diesem gewiss. Erst recht, wenn der gewaltfreie Widerstand nicht von Gewalt flankiert wäre. Damit ist zum Ausdruck gebracht, dass der Ukraine nicht ein Verzicht auf Selbstverteidigung angeraten wird, sondern das genaue Gegenteil. Nur wer die unzähligen Studien zur Doktrin des aktiven gewaltfreien Widerstands nicht kennt oder zur Kenntnis nehmen will, dem wird mit Blick auf das Recht zur Selbstverteidigung nur das eine Reaktionsmuster einfallen, das der Gewalt, und zwar der militärischen Gewalt. Die Bischöfe, die sich jüngst für Waffenlieferung an die Ukraine ausgesprochen haben, sind diesem Kurzschluss unterlegen. Die klassische Lehre vom gerechten Krieg erfordert, dass zunächst alle nicht kriegerischen Mittel ausgeschöpft worden sind, bevor militärische Gewalt zum Einsatz kommt. Bischöfe haben oft die Doktrin der gewaltfreien Auktion und ihre Möglichkeiten vor allem im Hinblick auf Selbstverteidigung nicht kennengelernt. Sie sind in katastrophaler Weise in ihrem Willensbildungsprozess alleingelassen. Ein positives Beispiel ist Bernhard Häring, einer der weltweit angesehensten Moraltheologen. Er hat sich bereits in den 1980er Jahren eindeutig gegen jede Art der Gewalt und für die Heilkraft der Gewaltfreiheit ausgesprochen. In diesem Sinn hätte die Ukraine ein vorzügliches und mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgreiches Beispiel eines sogenannten gewaltfreien, sozialen, zivilen Widerstandes werden können. Es war jedoch nicht an der Zeit und ist nicht an der Zeit, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen. Was die Ukraine benötigt, ist ein Beraterstab in Fragen der gewaltfreien Aktion. Die Friedensbewegung hält ihn bereit, er muss nur abgerufen werden. Säbelrasseln im Westen ist wie das im Osten von gestern. Militärische Aktionen sind, einem neuen Realismus geschuldet, endgültig out. Aufrüstungsforderungen, mehr Geld für die Verteidigung innerhalb der NATO laufen militärisch ins Leere. Deshalb muss jetzt die NATO hinsichtlich ihrer Existenzberechtigung diskutiert werden. Der Anlass, so traurig er ist, ist gegeben. Betonköpfe werden sich im Horizont der aktuellen Ereignisse für Aufrüstung und die Forcierung einer politischen und militärischen Blockbildung stark machen und sich, indem sie der alten Spirale von Gewalt und Gegengewalt verhaftet bleiben, einer Zukunft in Frieden verweigern. Dagegen werden besonnene Kräfte deutlich zu machen haben, dass sich internationale Verwerfungen heute nur noch im Rahmen einer gemeinsamen Sicherheitspolitik lösen lassen. Wenn wir in diesen Tagen wirklich eine Zeitenwende erleben, wie viele meinen, dann sollte diese genutzt werden zu einer Wende von der Gewalt zur Gewaltfreiheit. Selenskyj, der Präsident der Ukraine, nimmt zurzeit Abstand von der Forderung des Beitritts zur NATO. Er fordert dagegen nachdrücklich den Beitritt zur EU. Und es scheint so zu sein, das sei das Ungefährliche. Es ist ja nur ein Beitritt zu einem wirtschaftlichen Verband. Dem ist jedoch nicht so. Der Beitritt zur NATO ist in der Ukraine verfassungsrechtliche Verpflichtung. Selenskyj ist zurzeit bereit, auf eine Verfassungsänderung hinzuwirken oder zumindest jetzt die Forderung nicht weiter zu verfolgen. Stattdessen steht der Beitritt zur EU im Raum. Dies hat jedoch einen Pferdefuß, der sich wohl schon herumgesprochen hat. Hier gehen wir nochmals darauf ein. Es geht um die Frage, ob der Beitritt zur EU militärische Unterstützungspflichten der EU-Mitgliedstaaten auslöst. Da gelangt eine Klausel in den Blick, die oft übersehen wird. Auch die EU hat eine Beistandsklausel. In Artikel 42 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union, dem Lissabon-Vertrag, heißt es: Im Fall eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen. Einmal wurde sie bereits in Anspruch genommen, 2015, nach den Terroranschlägen von Paris, bat Frankreich die EU-Partner um Hilfe. Im Anschluss entsandte eine Mehrheit von EU-Mitgliedstaaten Soldaten in Auslandseinsätze, um Frankreich zu entlasten. Deutschland schickte Truppen nach Mali. Der Sicherheitsexperte Tobias Feller bemerkt, dass diese Beistandsklausel keine rein militärische sei. Sie lässt Spielraum für die Art der Hilfeleistung zu. Wie die EU-Staaten ein Land unterstützen, bleibt ihnen selbst überlassen. Der Grund? Der EU gehören auch Länder an, die Neutralität für sich reklamieren. Österreich, Irland, Finnland und Schweden. Der militärische Beistand wird von einigen allein auf den NATO-Vertrag gestützt, aber auszuschließen ist ein militärischer Beistand nach der EU-Klausel nicht. Deshalb ist Vorsicht geboten, wenn die Ukraine der EU beitreten sollte. Putins Bedenken sind ernst zu nehmen. Was also würde Deutschland tun, wenn ein EU-Partner angegriffen wird? Olaf Scholz lässt zumindest keinen Zweifel. Die Beistandsverpflichtung, die man in der EU miteinander zu leisten habe, so formuliert er, sei ernst gemeint. Wenn es darauf ankommt, so Scholz, werde man sich darauf verlassen können. Und das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Beistandspflicht dann doch eine militärische sein soll. Und das wollen wir nicht. Und deshalb muss man der Forderung der Ukraine einem Beitritt zur EU zu verschaffen, Widerstand entgegensetzen.
Das war die April-Ausgabe von Radio Attac auf 95,9 MHz. Die nächste Ausgabe gibt es am 9. Mai 2022 um 19 Uhr.
Mit der Wiederholung am folgenden Tag um 10 Uhr.
Jo.
Es verabschieden sich
der Nord
und die Ingeborg und Silke aus der Ferne.
Aus dem Home-Studio. Tschüss und viel Spaß mit den nachfolgenden Sendungen.
Halt, 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 ihr beiden. Ich melde mich auch nochmal aus meinem Home-Studio. Ich habe mir jetzt alles angehört und es bleiben für mich ganz viele Fragen offen. Genau wie bei der Veranstaltung in Leipzig, als es so unterschiedliche Bewertungen der Rolle Russlands gab und im Speziellen Wladimir Putins. Da niemand den Anspruch der absoluten Wahrheit erheben kann, stützen sich diese unterschiedlichen Bewertungen auf einzelne Sichtweisen. Der Wahrheit nahe kommt Mensch aber nur, wenn möglichst viele Sichtweisen in Betracht gezogen werden. Damit tun sich die meisten Menschen sehr schwer und beharren auf der ihren. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Putin Großmachtbestrebungen hat. Bei unterschiedlichen Standpunkten komme ich eben nicht auf so eindeutige Ergebnisse, wie sie gerade überall zielsicher abgegeben werden. Und noch etwas ist mir aufgefallen, als es in dem Beitrag über gewaltfreie Aktionen um Ethik und Moral ging. Haben wir uns ethisch wirklich weiterentwickelt und stehen moralisch auf einer höheren Stufe, zum Beispiel, weil sich viele schon beim Schlachten eines Huhnes abwenden müssen? Wenn alle, die dies tun, kein Huhn mehr essen würden, wäre das in meinen Augen moralisch korrekt. Tun sie es weiter, ist das, wie ich finde, heuchlerisch. Das Leid der Tiere hat seit der Industrialisierung der Lebensmittelproduktion, seit der Massentierhaltung und den Massenschlachtungen unglaublich zugenommen. Dieses Leiden und das Töten ist für die meisten von uns nicht sichtbar, es betrifft uns nicht. Eine ethische Weiterentwicklung ist das in meinen Augen nicht. Oder ist das offen brutale Vorgehen der russischen Armee moralisch verwerflicher als das des Westens, welches Michael Lüters in der letzten Sendung als westliche Heuchelei bezeichnet hat? Haben die reihenweisen Destabilisierungen von Staaten, das Befördern von Bürgerkriegen, in denen oft auf beiden Seiten mit deutschen Waffen geschossen wird, weniger Tod und Leid gebracht? Ist es moralisch sauberer, wenn wir uns die Finger nicht selbst dabei schmutzig machen? Ich werde jedenfalls immer misstrauisch, wenn mir jemand etwas von Moral erzählen will. Bleiben wir friedlich, die Welt braucht es.